Der Tein-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein-Podcast. Heute machen wir mal so eine Art FAQ-Sendung. Uns erreichen nämlich immer wieder Fragen rund um das Thema Datenmigration. Da sollten wir einfach mal drüber sprechen. Und unser Experte dafür ist Philipp Schüle, Senior Core Entwickler von Tein. Moin Phil.
Hallo.
So Phil, da gibt es ja nur verschiedene Umzugsszenarien. Gehen wir sie einfach mal durch. Zum Beispiel, wenn jemand von der Community auf die Tein.be, die aktuelle Version, umziehen möchte, worauf muss er da achten?
Genau, da gibt es mehrere Punkte, die wichtig sind. So einmal das Wichtigste, würde ich fast sagen, ist herauszufinden, welche Version hat man eigentlich gerade. Also wie weit hängt man zurück, wie weit ist der Abstand von der Community zu der aktuellen Tein-Version. Also wenn der Abstand mehrere Jahre beträgt, das kann man ja ganz gut an der Versionsnummer sehen, also die ersten vier Ziffern sind ja immer das Jahr der Version, wenn man jetzt nicht eine Weekly-Version benutzt. genau, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Genau, also da muss man auf jeden Fall drauf achten, weil dann kann es nämlich unter Umständen möglich sein, nötig sein, noch Zwischenversionen einzuspielen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Version von, sagen wir mal, 2014 hat und man will zur aktuellen 2023 oder 2024 Version, dann muss man eben nochmal die Zwischenversionen einspielen. Also es ist nicht unbedingt nötig, jede einzelne zu nehmen, aber zumindest ich denke mal, alle 2 Jahre, also die so in 2 Jahresabständen sollte man das machen. Da gibt es auch eine Anleitung im Netz, wo nochmal die einzelnen Schritte oder Sprünge nochmal drinstehen. Also welche Updates man dann eben machen muss.
Die Anleitung verlinken wir dann natürlich in den Shownotes.
Genau. Ja, also da muss man eben drauf achten. Aber ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass es relativ selten vorkommt, dass man so weit hinterherhängt, weil ja ihr ja immer fleißig eure Updates einspielt.
Aber die Daten bei Updates, die sind dann einfach da oder muss man da auch noch irgendwie Migrationsschritte machen und irgendwie, was weiß ich, eine CSV oder sowas ähnliches einspielen?
Nee, also CSV einspielen ist nicht nötig, aber eben diese Migrationsskripte, die sind ja Bestandteil von Tein. Also wenn ich ein Update von Tein mache, da meine ich jetzt auch nicht nur den neuen Code hinzulegen, also das sozusagen das den Tarball auszupacken oder zu entzippen und dann eben an der entsprechenden Stelle im Dateisystem abzulegen, sondern eben auch einmal diese Migrationsskripte auszuführen. Das geht ja am einfachsten über die Kommandozeile mit --update. Genau, dann werden einfach die Datenbank-Skripte ausgeführt. Da wird vielleicht hier mal ein neues Feld hinzugefügt oder da mal was geändert. Genau, das ist dann gemeint mit Tein-Update durchführen. Mhm.
Okay, also wir merken uns immer noch ein paar Zwischenschritte einrechnen, wenn man von einer sehr alten Tein-Version kommt und auf ein aktuelles Release möchte. Okay, nächstes Szenario wäre dann, man hat jetzt eine On-Premises-Version und möchte auf unser SaaS wechseln. Wie kriegt man denn da die Datenmigration hin? Geht das überhaupt?
Ja, das geht auf jeden Fall. Da würden wir uns dann auch um diese Zwischenschritte kümmern. Also wenn man jetzt eine alte Version hat, ist es für uns jetzt erstmal nicht so, also das ist nicht entscheidend. Also wir können das dann auch machen. Also quasi diese Zwischenupdates einspielen. Wichtig ist eben, dass wir einmal den Datenbank-Dump bekommen, also die komplette Datenbank mit allen Tein-Tabellen muss einmal in eine Datei gepackt werden. Das kann man auch entweder über die Kommandozeile mit dem MySQL-Dump-Befehl machen oder über PHP-MyAdmin oder was auch immer man da für ein Datenbankverwaltungstool man verwendet. Genau. Wichtig ist, dass halt eben am Ende so eine .sql-Datei rauskommt. Die kann dann auch gerne nochmal gezippt werden und eben bereitgestellt werden, damit wir uns sie abholen können. Und wenn man jetzt noch den Dateimanager verwendet, dann bräuchten wir auch die nochmal das Dateisystem von Tine. Das ist ja meistens unter User Share Tine 2.0 Files. Ja, man kann da natürlich auch sein eigenes Verzeichnis hinterlegen. Das findet man in der Config.php. Da steht das dann drin, in welchem Verzeichnis Tine die Dateien ablegt. Das sollte dann auch einmal komplett gezippt werden und ja, dann zur Verfügung gestellt werden. Wenn man gerne mit der Kommandozeile arbeitet, dann kann man auch den Tine-Befehl minus minus Backup verwenden. Da macht Tine das dann ganz automatisch. Da kann man dann Zielverzeichnis angeben und dann wird einmal dieses Datenbank-Backup oder dieser Dump erstellt und aber auch die Dateien werden automatisch gezippt und dann kann man einfach. Da kommen dann in der Regel dann eben zwei Dateien am Ende bei raus. Das eine ist die Datenbank, das andere die Dateien und dann ja, muss man die nur noch zu uns bekommen und dann können wir die wieder einspielen in eine SaaS-Instanz.
Und das ist dann, geht das über sämtliche Anwendungen hinweg? Also, was weiß ich, CRM-Daten sind dann auch komplett da, alle Termine
Genau.
sind da und so weiter und so fort. Das ist dann.
Genau, mehr Daten sind ja dann normalerweise nicht vorhanden. Es sei denn, man hat jetzt noch irgendwelche Spezialkonfigurationen oder Spezialfeatures, dann muss man natürlich erst nochmal abstimmen, ob die dann auch so komplett übernommen werden können. Oder wenn man jetzt eine eigene App gebastelt hat oder so, dann wird es natürlich schwierig mit der Übernahme. Das muss man dann natürlich im Zweifel nochmal abklären. Aber wenn wir jetzt über die Standardmodule sprechen, dann sollte das kein Problem sein, da alles zu übernehmen.
Okay. So, das waren jetzt alles die einfachen Fälle. Jetzt kommen wir mal ein bisschen auf die komplizierteren Fälle. Wenn jemand von einer anderen Groupware kommt und jetzt in Tine loslegen möchte, wie funktioniert da die Datenmigration? Kriegen wir da alles, was weiß ich, wenn jemand irgendwie ein Microsoft-Produkt hatte bisher? Das kriegen wir alles in Tine rein? Ist das schwierig? Ist das einfach?
Also im Normalfall sollte das kein Problem sein. Also ich spreche jetzt über also Groupware im Sinne von Adressbuch, Adressen, Kontakte sozusagen, Termine im Kalender. E-Mails liegen ja normalerweise eher auf dem Mail-Server. Also das würde ich jetzt erstmal ausklammern. Also die E-Mails würde ich jetzt nicht extra exportieren und importieren wollen. Weil normalerweise werden die ja eher per IMAP abgerufen und liegen dann eh auf dem Server, auf dem Mail-Server. Da geht es natürlich dann auch darum, den Mail-Server dann automatisch einzubinden, aber das ist im Normalfall dann auch eben auch kein Problem mit rein. Genau, also Kontakte, Termine, was haben wir noch? Aufgaben. Ja, das sind so die Standarddaten, die wir auf jeden Fall problemlos übernehmen können. Also bei Kontakten kann man entweder mit einem CSV-Import arbeiten oder eben mit dem V-Card-Format, was eigentlich auch die meisten Groupwares oder man muss ja auch nicht direkt mit dem Groupware-Server das machen, die Daten rausholen, sondern man kann natürlich auch mit einem Client, mit einem Outlook oder Thunderbird oder wie auch immer, die haben ja meistens auch eine Funktionalität drin, Daten zu exportieren. Und ja, sobald wir die in einem standardisierten Format haben, wie zum Beispiel V-Card oder CSV oder im Kalender ist es ja ICS meistens, also V-Kalender. Dann können wir die in Teilen problemlos importieren. Ja. Oder fallen
Cool.
dir jetzt noch andere Daten ein, die standardmäßig so bei Groupwares drin sind? Gut, Dateien kann man natürlich auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel OwnCloud verwendet, ist es natürlich relativ einfach, weil dann kann man einfach wieder den OwnCloud-Client dann einmal gegen OwnCloud und einmal gegen Tine synchronisieren lassen und schon hat man die Dateien dann auch in Tine drin. Genau, also Dateien über den OwnCloud-Client, das ist wirklich sehr einfach, weil dann kann man ja einfach im lokalen Dateisystem die Dateien hinkopieren, dann sorgt der OwnCloud-Client bzw. TimeDrive, sorgt dann dafür, dass die Dateien dann in den Time-Datei-Manager übertragen werden.
Okay, und das kriegt auch jeder normale Anwender oder jede normale Anwenderin, die zumindest schon mal so einen Teil eingerichtet bekommen hat, auch selber hin oder braucht es da immer Metaways-Hilfe?
Nee, also solange es jetzt um diese Standarddatentypen geht, ist das kein Problem. Das kann man alles über die Oberfläche bequem erreichen. Also da gibt es dann Knöpfe für Import von V-Card-Dateien oder ICS-Dateien im Kalender. Das ist alles sehr einfach. Man muss dann eben nur aufpassen, dass man das in den richtigen Kalender importiert oder ins richtige Adressbuch, damit das von den Berechtigungen her passt. So, das könnte vielleicht noch eine kleine Falle sein, falls man da sensible Daten hat, dass man die nicht gleich der ganzen Welt oder den ganzen AnwenderInnen der Instanz zur Verfügung stellt. So. Aber wenn man ein bisschen länger mit Teilen gearbeitet hat, sollte man damit ja vertraut sein.
Okay. Jetzt überlege ich gerade, wenn ich so zwischendurch mal versuche, CSV-Dateien zu importieren, dann muss ich immer sehr auf die Namen der jeweiligen Spalte achten, dass das alles übereinstimmt. Welche Vorbereitungen sollte man denn treffen, wenn man gerade so seine Daten aus einer anderen Groupware exportiert hat und da jetzt rein will, nach Tyne umziehen will?
Also manche Clients oder manche Formate sind bereits in Teilen hinterlegt. Also Outlook zum Beispiel, also das CSV, was bei Outlook rauskommt, da gibt es schon eine entsprechende Import-Definition. So nennen wir das ja hier in Teilen. Genau, aber wenn man jetzt vielleicht ein exotischeres Programm hat oder eine exotischere Groupware, dann muss man da im Zweifel dann auch nochmal sich diese Import-Definition genau anschauen und eben auch schauen, dass tatsächlich die Feldbezeichnungen dann auch stimmen, dass sie matchen, weil sonst kann Tyne eben die einzelnen Spalten dann nicht zuordnen. Aber das kann man mittlerweile über die Admin-Oberfläche, da gibt es ja einen extra Bereich für Import-Export-Definitionen, da kann man das ja relativ einfach sich dann auch zusammenstellen. Da gibt es ja viele Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Das hat auf jeden Fall so ein bisschen von seinem Schrecken verloren, würde ich sagen. Genau, und man kann natürlich, ist auch immer zu raten, dass man das erstmal nur mit einem Datensatz ausprobiert und nicht gleich seine 20.000 oder 100.000 Kontakte versucht zu importieren und sich dann wundert, dass da ja nur, weiß ich nicht, der Nachname drin steht und sonst nichts. Genau, muss man natürlich vorher erstmal ausprobieren.
Das klingt jetzt alles so unkompliziert. Warum kriegen wir da so viele Fragen, ob das geht und wie lange das wohl dauert, bis man da irgendwas migriert hat? Irgendwie, ich glaube, da haben viele Leute doch Angst vor, so ein bisschen, dass da Daten verloren gehen.
Ja, man muss natürlich auch ein bisschen gucken, dass dann wirklich alle Daten übernommen wurden, weil wenn man die Datei dann irgendwann gelöscht hat, dann sind die Daten natürlich weg, falls sie jetzt nicht dann konkret auch in Teilen angekommen sind. Ja, und das Thema hat halt natürlich auch so ein bisschen so einen magischen Beigeschmack. Also, weil es natürlich auch was ist, was nicht so alltäglich ist, was man nicht so oft macht. Und ja, aber eigentlich, also ich mache es oft und habe da schon so meine Erfahrungen gesammelt. Ja, ich finde, es ist nicht so wild, wie man manchmal denkt.
Das klingt so beruhigend, aber fallen dir gerade so ein paar Anekdoten ein, wo irgendwas wirklich schiefgegangen ist, wo du irgendwie Learnings draus gezogen hast? Das sollte man vermeiden, irgendwie so ein paar Tipps.
Ja, also vor allem, wenn man mit großen Datenmengen arbeitet, muss man eventuell ein bisschen Zeit mitbringen. Das kann immer mal passieren, dass wenn man einen großen Datensatz importiert und das dauert einfach viel länger, als man abgeschätzt hat, dass man dann eben den Rechner einfach eine Weile anlassen muss oder sich überlegen muss, macht man das jetzt wirklich Montagmorgen oder lässt man das vielleicht lieber übers Wochenende laufen? Ja, also solche Dinge, dass man einfach den Zeitaufwand, den kann man völlig falsch einschätzen. Und ja, dann dauert das dann doch ein bisschen länger, als man eigentlich gedacht hat. Muss man dann entsprechende Vorkehrungen treffen und auch den KollegInnen Bescheid sagen oder den KundInnen, dass es mal länger dauern kann. Aber jetzt so größere Missgeschicke fallen mir jetzt gerade nicht ein in dem Zusammenhang, wo es komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Aber ja, es ist natürlich unangenehm, wenn halt Wochen später erst auffällt, dass eine wichtige Information fehlt und man dann schon die ganzen Ausgangsdateien gelöscht hat. Ist natürlich blöd. Oder wenn der alte Server schon abgebaut wurde und dann nochmal was auffällt. Also es empfiehlt sich schon immer, die Daten wirklich gut zu speichern, im Zweifel einen Snapshot anzulegen, wenn man die entsprechenden Möglichkeiten hat. Ja, am besten in jedem Fall immer lieber zu viel sichern als zu wenig. Ja, dass man da auf der sicheren Seite ist, wenn doch noch im Nachhinein was auffällt. Oft ist es auch kein großer Akt, also dass man, wenn man eine bestimmte Information nicht hat, kann man die in der Regel auch dann nochmal so aufbereiten, dass man nur diese eine Information dann auch aus dem Datensatz nochmal raus extrahiert und dann eben nachpflegt. Ist im Zweifel auch möglich, aber kann natürlich aufwendiger sein. Damit muss man dann rechnen.
Irgendwie in meinem Gehirn ist immer noch verankert, dass das früher mal alles ein bisschen komplizierter war, irgendwie gerade mit Outlook, weil die so spezielle Datenfelder hatten, dass da man wirklich alles rüberkriegt. Aber das habt ihr mittlerweile alles gut im Griff, verstehe ich das richtig?
Ja, würde ich schon so sehen. Genau, weil ich das gerade zuletzt auch gemacht habe, also wenn jemand noch eine alte eGroupware-Installation hat, da haben wir den Importer auch nochmal sehr stark aufgemotzt. Also da ist jetzt wirklich sehr viel drin, was Datenübernahme angeht. Also weil du vorhin nach anderen Groupware-Lösungen gefragt hattest, wie man die Daten übernimmt für eGroupware, gibt es nochmal einen speziellen Importer, der auch das Infolog und Zusatzfelder und solche Dinge auch komplett übernehmen kann. Genau, das ist mir gerade noch dabei noch so eingefallen.
Okay, wir gehen jetzt aber erstmal davon aus, dass natürlich will niemand Tyne verlassen, aber vielleicht muss man ja doch mal seine Daten aus Tyne irgendwie in ein anderes Programm reinkriegen. Gibt es da dann auch entsprechende Exportfunktionen in Tyne oder wie läuft das dann?
Ja, genau, also für Kontakte, Termine, Aufgaben ist es wirklich sehr einfach, weil dann schlagen wir halt vor, einfach wieder die Standardformate zu verwenden, also V-Card, V-Kalender. Das ist mittlerweile auch schon so gebaut, dass man da auch komplett alle Daten aus Tyne raus exportieren kann. Also nicht nur einzelne Adressbücher oder einzelne Kalender, weil das wäre wirklich sehr mühsam, wenn man die jetzt alle einzeln auswählen müsste, sondern da gibt es auch eine Funktion, mit der man eben alles exportieren kann. Ja, genau, und dann kann man die dann auch entsprechend dann wieder importieren. Wenn man jetzt speziellere Datentypen exportieren möchte, dann bietet sich natürlich wieder der CSV oder XLS-Export an, den man sich dann wieder, wie vorhin schon angedeutet, über die Import-Export-Definition dann auch eben konfigurieren kann, welche Felder man dann exportiert haben möchte. Es gibt natürlich schon vorgefertigte Exporte, auch welche, wo einfach alle Felder drin stehen. Genau, das wäre so das Vorgehen. Man kann natürlich auch über eine Synchronisation gehen, über CalDAV, kann man natürlich auch erstmal über einen Client dann sich mit Teilen verbinden, synchronisieren und dann eben die Daten dann auf einen anderen Server übertragen. Das geht auch. Ja, aber normalerweise würde ich eher über den Weg des Dateiexports gehen. An der
Wie ist
Stelle.
denn das? Wir haben jetzt so in den vergangenen Episoden mal drüber gesprochen, über die Model Config, dass sich da jetzt irgendwie so ein bisschen was getan hat oder auch, dass es mittlerweile gerade im Adressbuch dann auch mal individuelle Felder geben kann oder Definitionen. Das funktioniert auch alles schon im Export ohne Probleme, gehe ich von aus, aber ich frage einfach
Ja,
mal.
genau. Also es gibt so einen generischen Export, der eben einfach alle Informationen aus Teilen raus exportiert, auch Tags, Zusatzfelder, solche Dinge stehen dann da auch drin. Und der passt sich eben der Datenstruktur an. Also wenn ich jetzt viele Zusatzfelder habe in meinen Kontakten, dann werden die auch, tauchen die eben auch im Export auf. Da muss man dann auch gar nicht die Exportdefinition anfassen, sondern man verwendet einfach diesen generischen exportiere alle Felder Export und dann ist das einfach ein CSV-Export, in dem dann alles drin ist. Genau, das ist mittlerweile auch sehr einfach geworden. Wo natürlich auch die Model Config dann eine Rolle spielt unter der Haube.
Ich merke, wir machen es den Leuten viel zu einfach, aus Teilen abzuhauen. Das geht so nicht. Naja.
Ja, aber ich weiß nicht, also es ist ja eine freie Entscheidung und weiß nicht, halt auch nichts davon, da den Leuten irgendwelche Hindernisse in den Weg zu stellen.
Das stimmt. Und es
Vielleicht
will
kommen die auch
natürlich.
wieder zurück, also wenn sie merken, das andere Programm ist vielleicht doch nicht so gut oder deckt meine Anforderungen nicht ab und dann, ja.
Wir punkten einfach mit unserer Funktionsvielfalt. Ich meine,
Ja.
ich glaube, das ist noch relativ ein Plus von Teilen, wo viele nicht unbedingt mithalten können. So, bei Migration, gibt es da irgendwas, wo ihr gerade dran arbeitet, worauf sich die Leute freuen können? Irgendwie? Irgendwelche wilden Formate, die da irgendwann in naher Zukunft anstehen oder sowas.
Ist mir jetzt gerade nichts bewusst, aber es ist natürlich so, immer wenn wir so eine Migration machen und uns dabei irgendwas auffällt, was vielleicht Tyne jetzt noch nicht kann, wie zum Beispiel dieser eGroupware-Import, der jetzt noch verbessert wurde, oder ja, bestimmte V-Card-Standards oder so, die wir vielleicht noch nicht unterstützen, oder bestimmte Informationen, dann verbessern wir im Zuge dieser Migration, die wir vielleicht für einen Kunden durchführen, dann auch natürlich die Tyne-Funktionalität. Aber konkrete Dinge in der Richtung auf der Roadmap sind mir jetzt nicht bekannt.
Ich wundere mich ja immer so ein bisschen, irgendwie, weiß ich nicht. Mein Gefühl sagt mir immer, ich meine, das sind irgendwelche Dateiformate, die gibt es seit Jahrzehnten. Warum tut sich denn da immer noch so viel? Aber irgendwie ist das ja doch dynamischer, als man sich das so vorstellt.
Ja, da kommt schon immer mal wieder was dazu. Verändern sich die Standards minimal, aber ja, also so besonders dynamisch nehme ich das jetzt nicht wahr als besonders dynamisch. Ja, also im Großen und Ganzen bleibt das schon relativ gleich.
Hat also einmal einen sinnvollen Standard gefunden und
Ja,
der wird jetzt weiterverwendet.
das würde ich schon so sehen. Ja. Genau, wir haben jetzt hauptsächlich über Datenmigration gesprochen. Ich dachte, wir sprechen auch noch so ein bisschen über Migration von Installationen, aber vielleicht wäre das ja auch nochmal für den nächsten Podcast-Thema. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Docker-Installation wechseln will, wie man dann vorgeht, also solche Dinge könnte man ja auch noch ein bisschen erläutern, wie man da vorgehen würde. Ja, aber das ist vielleicht dann tatsächlich ein eigenes Thema.
Auch wenn du da schon mal andeuten, Deutungen machen möchtest. Wir hätten jetzt noch so locker 5 Minuten, die du hier
darüber reden kannst. Ja, das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit öfter mal gemacht, einfach weil wir ja den Leuten nahelegen, dann im Betrieb, also wenn sie jetzt Teilen selber betreiben, dass sie dann am besten die Docker Compose Variante verwenden. Und es sind ja viele auch mit zum Beispiel mit den Debian oder Ubuntu Images groß geworden oder haben ihre Teileninstallation zuerst damit aufgesetzt. Und genau, dann wollte ich kurz vielleicht mal exemplarisch vorstellen, wie man sowas angeht. Genau, eigentlich prinzipiell ist es ähnlich wie wenn man von der lokalen Variante in die Cloud wechselt oder in unser SaaS-Angebot. Also wichtig ist einfach erstmal auf der alten Installation, also am besten natürlich die auf den letzten verfügbaren Stand hochzuziehen, also auf das letzte Release, was so verfügbar ist. Dann in dieser auf diesem Stand eben die Backup-Funktion verwenden, um die Dateien zu erzeugen, also Datenbank und Files. Und dann setzt man am besten eine neue Virtual Machine auf mit der Docker-Laufzeitumgebung, kopiert dann diese Dateien, die bei Backup rausgekommen sind, auf die neue Maschine. Legt sich da eben diese Docker Compose YAML hin, fährt damit Teilen hoch und dann kann man eigentlich auch schon die Dateien einspielen. Also man muss natürlich darauf achten, dass die Verzeichnisse richtig gemountet sind. Dann verbindet man sich mit der MySQL-Datenbank, spielt dann den Datenbank-Dump direkt in die MySQL-Datenbank ein. Also da kann man sich vorher den Dump, also mache ich das meistens dann per Docker Copy direkt in den Container der Datenbank reinkopieren, in so ein temporäres Verzeichnis. Und dann spielt man dann den Dump ein. Die Dateien kann man dann auch direkt an die richtige Stelle ablegen, entpacken. Auch hier, das ist auch so ein kleiner Stolperstein, was man manchmal vergisst, sind die Dateiberechtigungen, dass die eben dem richtigen User gehören, die Dateien, dass der dann entsprechend die Schreibe- und Leserechte auf den Dateien hat. Und dann im Zweifel war es das schon. Es kann natürlich sein, dass man noch einen Reverse-Proxy sich einrichten muss dafür, also nochmal einen Nginx oder sowas davor stellt oder einen HA-Proxy. Und dann oder Traffic, das verwenden wir jetzt in der letzten Zeit öfter, das kann man direkt auch in der Docker-Compose-Datei eintragen, kann da sein SSL-Zertifikat hinterlegen und dann ist man eigentlich schon fertig. Also das ist dann doch auch einfacher geworden, als das früher war mit dem Docker-Setup. Wollte ich noch einmal so exemplarisch durchsprechen. Nicht vergessen, auch den Wartungsmodus einzustellen. Der ist ja auch in Teilen integriert, dass man eben sagt, wenn ich meine Migration mache, wäre es ja blöd, wenn meine BenutzerInnen dann noch fröhlich weiter im Adressbuch rumwursteln oder noch Termine anlegen und sich dann wundern, wo sind denn meine Termine hin, dass man dann eben den Leuten dann entsprechend klar macht, jetzt könnt ihr gerade nicht mit Teilen arbeiten. Über den Wartungsmodus ist das dann auch sehr sehr deutlich, weil man sich dann eben nicht mehr einloggen kann und dann eben aber dadurch auch sicherstellen kann, dass die Daten konsistent sind und dass es keine Änderung mehr gab, nachdem man sein Backup gezogen hat.
Das ist genau. Schon praktisch.
Ja. Dann natürlich, wenn man jetzt auf eine andere VM wechselt, muss man natürlich noch schauen, dass die DNS-Einträge angepasst werden, die Firewall-Regeln, falls es welche gibt, IP-Freischaltung, sowas, sollte man nicht vergessen. Aber das sollte ja den Admins unter uns jetzt keine Probleme bereiten.
Okay.
Achso, also, eine Sache ist mir noch Vielleicht, also wenn man sich, wenn man jetzt Tein schon sehr lange verwendet, kann es gut sein, dass sich in der Datenbank eben auch über die Zeit dann doch einiges an redundanten Daten angesammelt hat. Da empfiehlt es sich, so vor so einer Migration vielleicht einmal die Aufräumskripte laufen zu lassen. Also da gibt es auch für die Kommandozeile bestimmte Befehle, findet man auch in der Dokumentation, soweit ich weiß. Wenn nicht, dann will ich es nochmal ergänzen, mit denen man eben die Datenbank nochmal entschlacken kann, was ja dann doch ganz gut ist, wenn man hier jetzt von sehr großen und alten Installationen redet, kann das schon eine gute Sache sein, da vorher noch einmal alte Daten wegzuwerfen, damit man die eben nicht noch mit sich rumschleppt.
Okay, an welcher Stelle oder zu welchem Zeitpunkt entschlackt man denn dann? Ich meine, stehen diese Skripte auch in sehr alten Teilversionen zur Verfügung oder muss man da schon bei einer neueren Version sein oder?
Nee, die sind eigentlich schon sehr lange enthalten. Also ja, bestimmt auch seit 10 Jahren oder so gibt es diese Skripte.
Okay.
Die sind natürlich mit der Zeit vielleicht noch ein bisschen ausgefeilter geworden. Vielleicht finden sie mittlerweile noch mehr, aber ja, prinzipiell sind die auch schon lange drin.
Ja, und nach 10 Jahren sollte man wirklich mal überlegen, auf eine neuere Teilversion zu
Ja.
wechseln. Wir empfehlen das sehr.
Genau. Ja, ich glaube, das war jetzt so das, was so von meiner Seite aus so die wichtigen Punkte waren.
Ich habe auch so spontan keine weiteren Fragen mehr. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Episode des Tein Podcast und ihr müsst jetzt tapfer sein. Wir machen eine kleine Sommerpause, irgendwie meine AnsprechpartnerInnen verschwinden alle in Urlaub und nur mich hören wollt ihr natürlich auch nicht. Daher wird es keine August-Ausgabe geben, aber spätestens im September hören wir uns dann wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung bei eurem bevorzugten Podcast-Portal da. Und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.
Ja, macht's gut. Tschüss.